Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Ich bin Johannes und bin heute für euch im Studio. Heute beim Abend der Jugend ist Andreas Sauter von der Initiative Elia 21 zu Gast. Er war jahrelang Kampfjet-Pilot und ist viel um die Welt gekommen, hat aber auch persönliche Krisen durchlebt. Wie er zu Gott gefunden hat, darüber sprechen wir heute mit Andreas Sauter beim Amt der Jugend und über seine Initiative Elia 21. Schickt uns dazu auch gerne eure Fragen per WhatsApp unter der Nummer 0171 57 53 200. Wir starten den Amt der Jugend mit einem Song von Joshua Aaron, mit dem Titel Salvation is Your Name. Der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin Johannes, für euch heute Abend im Studio. Zu Gast ist jetzt Andreas Sauter. Er war viele Jahre lang Kampfjet-Pilot. Wie er zu Gott gefunden hat, darüber wollen wir heute in unserer Sendung sprechen und auch über seine Initiative Elia 21. Hallo Andreas, schön, dass du mit dabei bist heute.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Als Startfrage vielleicht, wie kommt man denn auf die Berufswahl zum Kampfjet-Pilot?
Ja, das ist eigentlich ganz leicht beantwortet. Ich habe als Kind von meiner Mama so ein Revell-Flugzeug-Bausatz geschenkt bekommen. Das sind so kleine Flugzeuge, die man zusammen bastelt und dann bemalt. Und irgendwann hat sich das so in mir festgemacht, dass es doch ganz cool wäre, wenn man mal in so einem Teil sitzen würde. Und das spannende Zweite war, ich habe von meiner Oma mal einen Comic geschenkt bekommen. Und es war ein Comic aus Belgien, das heißt Dan Cooper, das gab es so in den 80er Jahren. Und das Comic selber ging um jemanden, der so ein Flugzeug fliegt, der ist Militärflieger und erlebt wilde Abenteuer und fährt schnelle Autos. Und das fand ich also alles ganz cool, das hat mich berührt. Und viele Jahre später habe ich herausgefunden, dass es, glaube ich, das war, was eine Faszination in mir ausgelöst hat. Und ich dann so als Junger nach der Schule mir überlegt habe, was willst du eigentlich werden? Und dann gesagt habe, so lass mal das probieren, ob das funktioniert. So war das eigentlich.
Und offensichtlich hat das funktioniert. Wie viele Jahre warst du denn Pilot?
Also ich möchte kurz hier anfügen, es hat nicht ganz funktioniert. Jetzt müsst ihr da wissen, ihr Zuhörer, ich werde immer so als Pilot bezeichnet, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Weil da gibt es in so einem Flugzeug, das ich geflogen bin, da gibt es in so einem Jet, gibt es zwei Positionen. Ne? Das ist einmal der Pilot, der sitzt vorne und einmal, man nennt das Waffensystemoffizier, der sitzt hinten. Der macht alles das, was der Pilot manchmal nicht machen kann und unterstützt und ist eher so ein Co-Pilot, das hat da vielzählige andere Aufgaben. Und ich wollte aber eigentlich immer in das andere Cockpit. Also ganz ehrlich, ich habe das nur in Teilen eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte, durfte aber viel von dem, was mich da fasziniert hat, also dieser Anfangsimpuls war, das machen zu wollen, das durfte ich erleben. Aber das ist ganz wichtig auch, das wirkliche hundertprozentige Ziel habe ich nicht erreicht. Das ist ganz spannend für später eigentlich.
Dann sind wir gespannt und haken später noch einmal nach. Was waren denn so die krassesten Erlebnisse in dieser Laufbahn, die du eingeschlagen hast?
Ja, wenn man so diese ganze Laufbahn anschaut, dann ist es zunächst mega spannend, die Ausbildung zu durchlaufen, weil einfach viele Dinge passieren und man erleben darf auf Lehrgänge, die einfach so untypisch sind. Das sind Survival-Lehrgänge, wo man also lernt, wie ist es, wenn ich mit dem Schleudersitz über dem Wasser aussteige und was passiert dann? Wie überlebe ich eigentlich zunächst und wie werde ich nachher gerettet? Da hängst du dann nachher an Hubschraubern, die dich aus der Nordsee ziehen und die dich dann wieder an der Winch runterlassen auf irgendein Marinekriegsschiff. Das sind also diese spannenden Abenteuer, nach USA zu gehen, bei der US Air Force ausgebildet zu werden, das zu durchlaufen mit allem, was man da lernt, aber auch dann natürlich die Sinneseindrücke, wo man relativ früh viel Verantwortung übertragen bekommt und jedes Mal fasziniert ist von dem, was man da tun darf, so ein Flugzeug durch die Welt zu bewegen. Und dann will ich sagen, eigentlich im Späteren in der Laufbahn sind es so die Sinneseindrücke. Also dieses Thema Geschwindigkeit in so einem Flugzeug ist ein großes Kabinendach und man schaut raus und man ist da irgendwo zwischen Himmel und Erde und bewegt sich dreidimensional, manchmal im Luftkampf mit mehreren Flugzeugen. Man bewegt sich schnell über weite Strecken hinweg. Und dieses Zusammenspiel so aus dem Körperlichen, das ist auch körperlich, physisch anstrengend. Und das andere ist aber so diese mentale dieser mentale Anteil, also zu bestehen in dieser Komplexität, was so ein Flugzeug in sich hat. Also die Anzeigen, die Dinge, die abgearbeitet werden müssen, die Dinge, die man dann tut in so einem Flugzeug. Diese Mischung, die hat eine unglaubliche Faszination. Das hat auch viel mit Sinneseindrücken zu tun. Also wenn man dann plötzlich irgendwo zwischen den Wolken hängt und man geht an Tanker und betankt in der Luft und da sind andere Flugzeuge dabei oder man fliegt eine große Übung, wo dann 60 Flugzeuge parallel unterwegs sind und man sieht die und man fliegt in Formation. Also es ist unglaublich spannend, auch der Lifestyle, der da so mit dazukommt. Ne? Das ist ja fast wie eine Identität, in der man dann wächst, auch mit den Aufgaben. Und das war eigentlich so das, was mir am meisten bewegt hat. Das ist eine schnelle, dynamische Situation und Umfeld, in der man sich da bewegt. Und das macht auch den Reiz aus, glaube ich.
Du warst also beim Militär. Hattest du denn auch Kontakt mit Krieg oder mit Kriegserfahrungen?
Ja, also ich selber habe gedient als deutscher Soldat in Afghanistan, war in Kabul. Das ist deshalb interessant, weil das Hauptquartier war in diesem Einsatz und dort laufen einfach alle Informationen auf. Das heißt, man sieht, was passiert. Man sieht die ganzen Dramen, die sich da abspielen, die Gefahren, auch unmittelbar Tod und Verlust. Und das hat mich schon auch natürlich sehr bewegt, zu sehen, wie da Menschen auch ihr Leben lassen.
Und wie wird man damit fertig? Wie arbeitet man solche Erlebnisse dann auf?
Also zunächst ist es so, dass ihr das Soldat, als Soldat hat man Selbstverständnis ja für was Höheres einzutreten. Also zu sagen, ich kämpfe hier für ein höheres Gut. In dem Moment ist es die Freiheit und der Frieden in dem Land. Ich habe Bekannte, die auch in anderen Krisen im Einsatz waren, wie zum Beispiel der Krieg auf dem Balkan, der schon intensiv war und dort auch praktisch zunächst das Selbstverständnis, man will, dass Gewalt und Krieg zunächst ein Ende hat. Ja, also Sinn und Unsinn ist, so eine Gewaltspirale zu durchbrechen und eine Situation herzustellen, dass die Leute sich nicht bekriegen und dass niemand Schaden nimmt und so Kriege beendet werden. Das war immer mein Selbstverständnis. Und für dieses höhere Gut einzustehen, das erfordert natürlich dann auch Mut und Kühnheit von den Menschen. Das sieht man auch. Auch der Umgang mit Angst und Gefahr. Und es war natürlich sehr intensiv. Ich glaube, das Wichtigste ist im Umgang mit dieser Thematik ist der höhere Sinn dahinter. Also sehe ich den oder sehe ich den nicht? Ich glaube, wenn man den nicht sieht und erkennt, dann ist es auch so nicht möglich.
Wir wollen aber nicht nur über deine berufliche Laufbahn sprechen, sondern auch über deine Erfahrung mit Gott. Und da ist, glaube ich, Südafrika ein besonderer Moment in deinem Leben, von dem du uns gerne jetzt erzählen darfst.
Ja, das ist so. Ich war verantwortlich für die Umsetzung von einer großen Übung. Die haben wir dort gemacht. Da ging es darum, Raketen zu schießen vor der Küste Südafrikas. Ich durfte das mit vorbereiten und durfte da Aufgaben in der Organisation übernehmen. Ich war also vor Ort und in dem Land und ich hatte immer eine Faszination auch für die Unterwasserwelt. Und so wollte ich also, Südafrika ist ja bekannt dafür, weiße Haie sehen. Und die kann man da sehen, da gibt es so Möglichkeiten, rauszufahren, Käfig zu Wasser lassen, in diesem Käfig zu sitzen und die dann anzulocken. Und dann kann man weiße Haie sehen, wie die so um einen rumkreisen. Das hat mich total fasziniert, das wollte ich unbedingt erleben. Und dann bin ich da und dann klappt es erst nicht. Und durch Bekannte und gute Kontakte habe ich dann jemand kennengelernt, das war so der berühmteste Naturfotograf und Haiexperte Südafrikas. Und der hat zu mir gesagt, ich nehme dich am Wochenende mit. Und dann fahren wir da raus, das war in der Bucht von Kapstadt, und dann sagt er zu mir, aber bevor wir das Käfig so ins Wasser lassen und so, ich möchte dir was zeigen. Dann sage ich, ja, was denn so? Und dann sagt er, ja, ich fahre mit dir zu Seal Island, das ist so eine Insel in der Bucht von Kapstadt, und da sitzen so tausende Seehunde auf der Insel, und da fahren wir zuerst hin. Und dann sind wir da hingefahren, und dann macht er so das Boot fest, und wir sind, und ich sehe so diese Brandung, ich sehe die Wellen, ich sehe diese Tausenden von Seehunden. Ich sehe, wie die so im Wasser spielen, Bodysurfen in den Wellen. Und Das war so ein Bild von, also es war unglaubliche Schönheit. Das war ein total schöner Sonnentag, so eine goldene südafrikanische Sonne. Ich sehe diese Freude in diesen Seehunden und stehe da mit diesem Mann nur so an der Bootsreling und schaue mir das so an. Und plötzlich überkommt mich was, was ich vorher nicht kannte. Und was war das? Das war wie so ein innerer Friede. Das war so ein Gefühl von alles ist schön und gut. Das ist perfekt. Und da war ein tierischer Friede auf der Situation und eine Riesenfreude. Und mich, ich nehme das nicht nur so ein bisschen wahr, sondern mich überkommt es. Also es war wie eine Dusche. Ich stehe plötzlich in dieser Realität. Und jetzt ist es für so einen Militärflieger total wichtig, sich selbst zu kontrollieren. Das ist also was, was man echt antrainiert bekommt, weil ich kann mich ja zum Flugzeug nicht so eine Emotionalität hingeben. Da muss ich echt funktionieren, wenn ich unterwegs bin. Also man trainiert es, so dieses Thema Selbstkontrolle und Emotionalität, auch in allen Phasen von so einem Flug muss das einfach funktionieren. Und ich stehe jetzt da also und ich hätte fast geweint, ich könnte meine Tränen gerade noch so unterdrücken, aber nicht, weil die Seehunde so schön war, sondern das war dieser Friede, der auf dieser Situation lag und über mich kam. Und ich kämpfe also mit all meiner Macht, diese Selbstkontrolle, die mir doch so antrainiert wurde, die mir doch so wichtig war, die so zu kontrollieren und mich nicht jetzt hier den Tränen hinzugeben. Jetzt ist es den ganzen Tag geblieben. Also es war nicht ein Moment oder so, sondern das war permanent. Das war die ganze Zeit da. Und es war nachher da, als ich Weiße Hai gesehen habe. Und das war da, als wir heimgefahren sind. Und ich bin dann heimgekommen und dann haben so andere Kameraden gefragt, hey, wie war es, sollen wir das auch machen? Ich konnte gar nicht mehr sprechen. Bin dann ins Bett gegangen und merke, mich überkommt also es ist ein wunderbarer Schlaf, den ich schlafe. Also es hält alles an. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und es ist weg. Und ich merke das sofort, dass es weg ist. Und habe mich natürlich gefragt, so, was war das? Was war da gestern, was ich nie vorher erfahren habe? Es war für mich wie magisch, ja, wie ein Film, der abgelaufen ist, ja. Und ich habe dann lange Jahre nicht gewusst, was das war. Und ich habe zunächst gedacht, naja, da hatte ich halt einen Overload an Naturschönheit. Das ist halt was, was ich nicht kannte und habe so als Natureindruck so abgehakt. Und dann habe ich durch eine unglaublich schöne Fügung Menschen kennengelernt, mit denen habe ich mich befreundet und das waren Christen. Die waren so richtig bekennende Christen. Und da kam es so immer wieder zu Gesprächen, auch über Themen. Die haben natürlich auch gedacht, was rede ich mit so einem Soldaten und so. Und dann kamen wir immer wieder auf die Frage von Krise und Krieg und wie kann es eigentlich Gott geben, wenn es Kriege gibt auf der Welt? Wie kann das sein? Ne? Und dann haben wir da oft so drüber geredet, also ich mit diesen neuen Freunden. Ja? Und der sagt irgendwann zu mir, du, ich kann das nicht so gut erklären, aber ich hab einen Bekannten, der hat da gerade eine Lehre drüber gemacht und hör dir das doch mal an. Und das war der Johannes Hartl aus dem Gebetshaus Augsburg. Und der hatte da sich Gedanken gemacht und hatte da eine Lehre. Ich habe mir die angehört. Und dann habe ich mir gedacht, ui, das fordert mich aber eigentlich raus. Ja, das ist echt was, was mich triggert. Und es hat mich bewegt, weil da Positionen drin waren, die ich einfach nicht kannte. Da wurde auch viel über Gott natürlich gesprochen und ich habe dann angefangen, eigentlich mehrere Lehren auch vom Johannes anzuhören und mir da Gedanken zu machen. Das hat einfach in meinem Herz gearbeitet. Und eines Tages, ich weiß es noch, da war ich noch Soldat und ich habe wie einen inneren Drang, dahin zu fahren. Und die Menschen, die sich da treffen, ja offensichtlich müssen die das ja irgendwo aufnehmen. Das ist eine Veranstaltung, also wo dieser Podcast aufgenommen wird. Und so. Ich habe gedacht, ich muss dahin. Mich hat's dahin gezogen. Ich kam vom Fliegen. Ich sag, wow, ich war verschwitzt, eigentlich müde, gerade noch Kombi runter, Jeans an, fahr da verschwitzt nach Hochzoll war das noch. Das war so eine Kirche in Hochzoll. Und ich laufe da rein und denke mir, jetzt hörst du dir das mal live an. Und komm, die Stufen hoch, das ist jetzt 2 Jahre später, mach die Kirchentür auf und spür genau diesen Frieden, der auf diesem Motorboot war. Und ich erkenne das sofort, ich stehe da in den Eingangstüren und das ist dicker Tran. Das ist die ganze Kirche ist voll davon. Und ich denke mir, was ist hier, was auf diesem Motorboot war? Und ich konnte mir das nicht erklären. Aber ich wusste, ich muss das jetzt ergründen irgendwie. Und setze mich da in die letzte Kirchenbank und dann fangen die an, Lobpreis zu machen. Und ich dachte mir so, oh Backe, ich wollte eigentlich den Vortrag hören, was machst du denn jetzt? Und sitz da und warte und dann kommt so ein innerer Antritt. Ich hatte ein riesen Ego natürlich. Kommt so ein Antritt von mir und ich sag's mal so, wie es war. Und sag so in meinem Inneren, so von mich her so, hey, die reden ja alle von Gott. Wenn es dich gibt, musst du dich jetzt blicken lassen. Weil ich bin jetzt mal eine Stunde hier. Und diese Einbildungsnummer, die funktioniert so und so bei mir nicht. Also entweder es gibt dich, dann kannst du dich ja jetzt zeigen, so dass ich das erkenne. Oder es gibt dich nicht, dann war es eine coole Frage und ich bin eine Stunde daheim und habe einen guten Podcast gehört, live. Ne? Und ich hatte das Ding noch nicht ausgesprochen. Da fange ich an zu weinen. Und das war jetzt echt eine abgefahrene Situation, weil hier kommt wieder dieses Selbstkontrollding von mir, ja, das mir doch so antrainiert wird, das mich doch so selbstsicher macht. Und das war jetzt nicht eine emotionale Reaktion. Also ich war sowas von gar nicht in den Gefühlen. Also ich war eher noch gedanklich im Debriefing von den zwei Luftkämpfen, die da vorher stattgefunden haben. Das ist also eine rein körperliche Reaktion. Und ich stehe da in der letzten Kirchenbank und versuch jetzt diese Selbstkontrollnummer durchzuziehen und sagen, das findet nicht statt. Also hier sind 200 Leute und ich fange jetzt hier nicht an zu weinen. Das geht nicht. Und drück so diesen inneren Emergency-Knopf, der jetzt sagt, sofort das Ende. Ja, und drück den und merk, der funktioniert nicht mehr. Und ich drück den und drück den nochmal und drück den nach 20 Minuten und ich drück ihn nach einer halben Stunde und irgendwann kam so eine innere Kapitulation, die dann erkannt hat, hier ist jetzt was Höheres im Spiel, das außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und dann habe ich einfach gesagt, wow, wer bist du? Herzlich willkommen.
Das ist erstmal ein guter Schlusspunkt für den nächsten Song. Der kommt von Felix. Letzte Rettung ist der Titel. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr gleich. Heute ist zu Gast hier beim Abend der Jugend Andreas Sauter. Er ist der Gründer von Elia 21 und ja, gibt uns Zeugnis von seinem Leben und Gott. Felix mit Letzte Rettung hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Unser Gast ist heute Andreas Sauter. Er war Kampfjet-Co-Pilot, wie wir gelernt haben, Unternehmensberater und Gründer und ist Gründer von Elia 21, einer Initiative, die Muslime vom christlichen Glauben erzählen möchte. Und ja, über seinen Weg zu Gott, darüber sprechen wir heute. Du hast uns gerade ja sehr eindrücklich erzählt, wie du im Gebetshaus warst, in der Kirche hinten saßt, wo du auch Gott ja im gewissen Maß herausgefordert hast, sich zu zeigen. Und du hast auch gesagt, dass das gleiche Gefühl war wie in Afrika. War das für dich erstmal eine Bestätigung, sozusagen dieses Gefühl auch wieder zu haben oder zu bekommen?
Also zunächst muss ich sagen, war immer diese Anwesenheit, dieses Friedens, der mich da überkam, das war was Göttliches und das konnte ich spüren. Also das war was, was nicht von dieser Welt ist, bis heute. Und das spürst du dann. Und das war so die Bestätigung für mich immer wieder. Und das war für mich auch schön und vollkommen ausreichend zunächst. Ich hätte gar nicht nach irgendwas anderem gefragt oder mich gesehnt. Da war ich erstmal da. Und das hat mich halt neu beschenkt.
Du hast vorhin von der Identität gesprochen, auch vom Beruf als Identität irgendwie, die man sich zu eigen gemacht hat. Nach dieser, ja, starken Erfahrung, die du gemacht hast, hat es dann gereicht, dir als Identität sozusagen, der Beruf, oder gab es dann irgendwie, ja, vielleicht ein Loch, was zu füllen war, jetzt, wo du ja im gewissen Maß auch Gott begegnet bist?
Also zunächst muss ich sagen, das, was ich da werden wollte, bin ich im Grunde nicht geworden. Ich durfte da Teil von sein und habe da vieles erleben dürfen, was ich erleben wollte. Aber es war nie 100%. Es war nicht mein tiefstes inneres Bedürfnis. Jetzt zunächst, als dann Gott in mein Leben kam, da war ich im Hier und Jetzt zufrieden zunächst. Es war schön und in sich gut. Ich wusste ja noch gar nicht so richtig, was kommt. Und das war dann eher natürlich spannend, jetzt im Nachklapp darüber zu reflektieren. Da werden wir wahrscheinlich gleich drüber sprechen. Und Aber zunächst war das in sich schön und ausreichend für mich, einfach diese Erfahrung gemacht zu haben und mich dann so in Jesus zu verlieben. Und die Erkenntnis, es gibt ihn, es gibt dieses Übernatürliche, es gibt diesen Jesus, der Beziehung haben will. Das hat mich tief, tief bewegt.
Ja, also wie schwer war es denn? Oder also du saßt dann in der Bank hinten, hast dann ja eine Begegnung gehabt mit Jesus und die dich stark angerührt hat. War es denn auch schwer, irgendwie sich dann Gott anzuvertrauen in dem Moment oder auch in den Wochen danach? Oder war es ja einfach?
Also zunächst war ich nur so im Sein, einfach bei ihm. Ich bin dann zum Beter geworden. Und immer wenn ich auch dann im Gebet war und so, ich hatte immer wieder diesen Frieden bekommen. Das war eigentlich zunächst das, was mir auf dem Herz lag. Ja, und habe mich dann so verliebt, so dass ich im Gebet auch gesagt habe, so Herr, ich will einfach mehr von dir. Ich habe eine Sehnsucht, dich zu erfahren und das, was du ja sagst, also dass es diese göttliche Realität gibt, die will ich kennenlernen. Die ist noch nicht da in meinem Leben. Und ich will rausfinden, was das für mich und meine, was das so bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Es war eher so ein Gefühl des Abenteuer, zu sagen, wow, Herr, ich will mehr. Lass mich das mal sehen.
Und auf welche Wege hast du dich dann begeben, sozusagen, um dieses Mehr auch zu erfahren oder mit Gott mehr in Beziehung zu treten?
Ja, zunächst habe ich gebetet und hatte diese Heilige Geisterfahrung, dieser Frieden, von dem ich damit spreche, das ist eine Heilige Geisterfahrung. Das ist das, was wir Heiliger Geist nennen. Und dann kamen Träume und die waren prägnant. Also die sind so besonders, dass ich schon im Traum weiß, es ist jetzt was Göttliches. Und einer war zum Beispiel spannend, der führte auf den weiteren Weg, das war 2013, das war ein Traum eines Schiffbrüchigen, der so am Strand kollabiert und gerade so überlebt hat. Und Jesus steht hinter diesem Mann in der Brandung und schaut mich an, hat ein spezielles Gewand an, ganz einprägend, das ist so speziell orange, und schaut mich an in diesem Traum, sagt, Andreas, hilf mir. Der Traum kam 2013 und ich wusste schon im Traum noch schlafend, das ist ein Traum von Gott. Das ist so besonders, so intensiv. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich habe das damals aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich schreibe alles auf, damit ich nichts vergesse. Aber ich sage euch, so einen Traum vergisst du nicht. Unmöglich. Und 2015 kamen dann die ersten Fernsehberichte, die ich so bewusst wahrgenommen habe, über Migranten, die nach Europa kommen, aus dem Nahen Mittleren Osten, über die Balkanroute, über das Mittelmeer, die so ertrinken, also die mit Schiffen flüchten und die große Gefahren haben und teilweise auch ertrinken. Und es war wie ein Erkennen. Und da habe ich gespürt, so, der Herr will mir da was sagen. Es ist wie wenn er zu mir gesagt hat, Andreas, Achtung, jetzt kommt ein Thema, da will ich, dass du zuhörst. Das war besonders. Da gab es dann noch mehrere solche Träume dieser Art, wo ich wusste, sie sind von Gott. Und das Zweite war, dass eine Phase kam, wo ich gebetet habe und ich wie in einer Stimme im Herzen, ohne dass ich sie akustisch höre, aber wie wenn ich Worte draus machen konnte. Und immer wenn ich mich darauf eingelassen habe, manchmal waren da Aufträge dabei, tu jetzt dies, ja, sprich jetzt zu der Bedienung in der Pizzeria und sag Folgendes. Und das war manchmal ganz bizarr und strange, aber immer wenn ich es gemacht habe, kam eine Situation raus, die mich massiv beschenkt hat. Also ganz abgefahren, coole Situation, die mich wirklich in Freude, tolle Begegnungen, das hat mich ganz stark beschenkt. Das war wie wenn er sagt so, pass auf, wenn ich dir was zu sagen habe, so hört sich's an. Und dann kam so langsam der weitere Weg, sage ich mal, der sich da offenbart hat.
Woran merkt man denn, dass es vielleicht nicht eigene Ideen sind oder eigene Vorstellungen, was man da ja in sich spürt, oder dass es wirklich auch von Gott kommt?
Indem man es ausprobiert. Du kannst dann immer sagen, ich hader da oder zweifle, aber zunächst mal reinzugehen und zu sagen, hey, ich lass mich da drauf ein, hat natürlich auch was mit Heiligen Geist zu tun. Also da ist auch das spürt man auch. Also die Besonderheit der Situation oder des Moments. Und oft ist es herausfordernd. Also das ist oft was, wo du sagst, so, wow, ich traue mich nicht. Ja? Und so meine Erfahrung war dann, wenn ich das aber mache, dann kommen total coole Situationen bei raus. Und dann lernst du natürlich auch damit zu gehen. Und dann erkennst du es auch irgendwann. Und dann wirst du da sattelfester und lässt dich auch mehr drauf ein, aus dieser Freude, also aus einer freudigen Erwartungshaltung, mal gucken, was Gott jetzt aus dem Ding macht, ja, und warum das jetzt so sein soll. Und das macht einfach Spaß und Freude.
Du hast gesagt, du bist zum Beter geworden. Wie wird man denn zum Beten oder zum Beter? Und was hat dir geholfen, auch ins Gebet zu kommen, in Beziehung mit Gott zu treten?
Ja, also ich hab nach der Zeit bei der Bundeswehr, die verlässt man irgendwann, das hat mit Alter zu tun. Hört man auf, so Flugzeuge zu fliegen, dann ist es auch vorbei. Und dann habe ich die Bundeswehr verlassen und habe meinen zweiten Lebenstraum, den ich dachte, den ich habe, angegangen. Das war zu Porsche zu gehen, als Unternehmensberater. Warum? Weil ich eine Carrera-Bahn geschenkt bekommen habe als Kind. Und ich hatte immer den Porsche, mein Bruder immer den Ferrari. Wir haben uns immer gebattelt. Und da ging so meine Faszination los. Und ich wollte da immer rein. Ich wollte immer Teil von sein. Das hat auch geklappt. Und da kam so der Berufswechsel. Und ich bin dann als Berater unglaublich viel unterwegs gewesen. Also bist du halt nur in Hotelzimmern und in Flugzeugen und fliegst in der Gegend rum, bist die ganze Woche unterwegs. Und ich habe dann mich dazu gezwungen faktisch, weil ich gesagt habe, ich möchte Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich brauche diesen Frieden, ich brauche diesen Heiligen Geist und habe dann gebetet in Business Lounges, in Hotelzimmern. Total übermüdet bin ich morgens früher aufgestanden, um Zeit mit ihm zu verbringen und habe mich da einfach reingezwungen letztendlich. Aber es war immer in sich gut. Das war immer auch beschenkt. Und das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte einfach bei Jesus sein, hatte ihn aber in der Zeit eigentlich immer als Lückenfüller. Ich habe immer ihn dann eingebaut, wann halt noch so Zeit war. Ja? Und habe dann aber irgendwann, als er angefangen hat, mir diese Dinge zuzusprechen, auf die ich mich dann eingelassen habe, diese Erlebnisse mit ihm, habe dann aber irgendwann gemerkt, hey, davon will ich mehr. Das macht mich eigentlich wirklich reich. Das beschenkt mich. Also über die Maßen hinaus, was dir Karriere, die nächste Gehaltserhöhung, das tolle Projekt oder sonst was geben kann. Die Erlebnisse waren so schön und von so hoher Qualität, dass dann irgendwann so ein Silvesterabend kam, wo ich dann drüber reflektiert habe, wie waren das vergangene Jahr. Da habe ich gesagt, so die coolen Momente, die wirklich guten, die waren immer mit Jesus. Und immer, wenn er für mich was hatte. Und da wollte ich mehr davon. Da war lediglich nur noch die Frage, ja, wie kriege ich mehr davon?
Darüber sprechen wir dann gleich über das Meer, aber vielleicht zum Schluss nochmal eine Gebetsfrage. Hast du denn ein paar Tipps sozusagen, wie man ins Gebet kommt oder wie man in Beziehung mit Gott tritt?
Ja, für mich, ich will euch einfach sagen, seid bei ihm. Er ist real, er ist lebendig und das Beste, was du machen kannst, ist, dass du dir Zeit nimmst und mit ihm sprichst und dass du deine eigene Zeit, deine Intimität, ihn kennenlernen, da kannst du einfach hingehen und sagen, Jesus, ich bin da, bist du auch da? Und so zu sprechen, wie es dir dann auf dem Herz liegt, also wirklich echt mit ihm zu sprechen, Zeit zu haben, die auch zu investieren und dann auch zuhören, was kommt da, was liegt mir da auf dem Herz und so zu beten, also in diese Sehnsucht hineinzugehen, zu sagen, Jesus, du bist echt, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will zuhören, ich will wissen, was du mir aufs Herz legst, wie wenn ich mit dem guten Vater spreche und das war das, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe da manchmal auch einfach Phasen gehabt, wo ich mir vorstelle, ich fahre mit ihm Vespa. Oder ich springe über den Fußballplatz, wo gerade die Rasensprenger an sind. Also viel Freude, viel Spaß. Das ist gut. Und da so ihn zu suchen und dann zu sagen, schau, das bin ich, das bewegt mich gerade. Und das mal stehen zu lassen, dem Raum zu geben und dann einfach mal zuhören. Gucken, was passiert. Aber zu sagen, hey, ich will das. Also auch zu ihm zu gehen und zu sagen, ich möchte es wissen. Jesus, du sagst, du bist echt, du lebst. Ich will dich kennenlernen, ich will von dir hören. Das ist super.
Andreas Sauter ist heute zu Gast hier beim Abend der Jugend. Wir sprechen gleich weiter über sein Leben und auch über Elia 21, ein Projekt oder eine Initiative, die er gegründet hat. Vorher aber noch ein Song von Michael Smith, Take My Breath Away. Thank you. Der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin Johannes und zu Gast ist heute Abend Andreas Sauter. Er ist der Gründer von Elia 21, eine Initiative, die sich vor allem Muslime, die sich vor allen Dingen für Muslime sozusagen einsetzt, damit sie auch Christus begegnen können. Darüber sprechen wir gleich über die Initiative. Vorher wollen wir aber noch weiter über sein Leben sprechen, denn der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Und ein wichtiger Schritt, nachdem du uns schon viel erzählt hast, Andreas, war auch ein Aufenthalt im Kloster und das ganze 40 Tage. Wie kam es denn zu dieser verrückten Idee?
Ja, das war ganz einfach. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ich will mehr von diesen Wundern, die er parat hält. Und ich will mehr Zeit mit ihm haben. Und ich will, dass er noch mehr Realität annimmt in meinem Leben. Und da habe ich mir überlegt, was muss ich denn dafür tun? Und dann war es ganz einfach, weil die Erkenntnis war, ich muss mehr Zeit mit ihm verbringen. Und ihn nicht immer so als Lückenfüller in meinem Leben einbauen. Wenn halt gerade noch ein bisschen Zeit ist, dann packe ich ihn noch rein und gehe ins Gebet. Sondern ich muss ihm mal Priorität geben und sagen, hey, jetzt will ich dir Number One geben. Und da habe ich mir überlegt, naja, wie kann ich denn das am besten machen? Und das musste ich auch in der Situation, beruflich, in der ich war, musste ich mich einfach auch rausnehmen. Habe dann ein Sabbatical beantragt, habe den bekommen und habe dann gesagt, okay, ich brauche jetzt so einen exklusiven Ort, wo ich auch echt nicht so die Ablenkung habe, wo ich auch ihm diese Priorität geben kann. Und dann hatte ich da einfach, hat der Herr schon schöne Kontakte gemacht und ich hatte da dann auch schon geistige Begleitung und habe dann auch nachgefragt, wo kann ich denn das machen? Und dann kam die Einladung in dieses Kloster hier in München und dann habe ich halt drum gebetet und habe gesagt, wie lange soll ich denn da bleiben? Und dann war das relativ schnell klar, dass das die 40 Tage werden und war da gar nicht mit einer Erwartungshaltung angetreten, sondern habe gesagt, ich schau mal, was passiert. Also ich möchte jetzt einfach mal ihm Priorität geben und bei ihm sein und die Zeit auch genießen. So, das war zunächst der Antritt für die 40 Tage.
Und wie war dein Tagesablauf dann im Kloster? Hast du dann mit den Mönchen zusammengelebt oder hattest du auch vielleicht ein getrenntes Programm sozusagen?
Ja, ich hatte so ein eigenes Zimmer da und dann hatten wir vorher auch besprochen, wie dieses Programm ausschauen kann, wie viel Gebet da ist. Da war auch geistige Begleitung mit dabei, dass man so reflektiert über die Zeit und das Gebet. Und so habe ich manchmal mit den Patres beten dürfen und manchmal war ich auch allein. Da gab es auch einen Gebetskreis, wo ich teilhaben durfte. Und dann sind im Grunde genommen, ohne dass ich irgendwie eine Erwartungshaltung dran hatte, sind zwei Dinge passiert. Und zwar zum einen hat mich der Herr echt nachts aufgeweckt. Also ich sagte bewusst so, weil ich bin echt ein guter Schläfer. Also es war wie mit dem Schalter rumgelegt. Ich war glockenwach, dachte, er ruft mich ins Gebet, geh in die Kapelle, bet. Und bekomme nichts, null, Stille, ich kann das nicht anschalten, da kommt einfach nichts. Und da dachte ich mir irgendwie, vielleicht hast du dich getäuscht oder so, geh in die Cafeteria und stehe da und spür plötzlich diesen Frieden wie in Südafrika auf dem Motorboot. Und spür so rein und halt da nur inne und dann legt er mir aufs Herz und sagt, Andreas, kündige deinen Job, jetzt arbeitest du für mich. Und dann habe ich da noch den Rest der Nacht damit gekämpft und dann war das aber so klar, weil ich durfte ja seine Stimme vorher schon hören. Das war so klar, also ich konnte da nicht mehr zappeln, ich konnte mir auch nicht mehr einreden, das ist nicht von ihm, das war dann durch. Und dann habe ich das am selben Morgen abgeschickt, diese Kündigung, und plötzlich war ich ohne Arbeit und es war ein total gesegnetes Telefonat im Übrigen, ja, also war ich eine total geführte Situation. Das habe ich einfach gespürt. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass der Herr mir aufs Herz gelegt hat, im Gebet dann eine Reise zu machen in den Iran und dort in ein bestimmtes Hotel zu gehen. Und weil ich diese Reise gemacht habe, ohne zu wissen, warum oder was ich da soll, ist zu einer Entstehung von Elia 21 gekommen. Und das ist deshalb besonders, weil ich da auch so diese innere Stimme vernommen habe und sich das zunächst total eigenartig anhört und crazy, ja. Aber ich habe das so gemacht, weil ich hatte jetzt auch keinen Job mehr und jetzt konnte ich also nach den 40 Tagen diese Reise antreten und wusste aber, es ist von ihm. Also ich wusste, da kommt was, ich wusste nur nicht was. Und weil ich diese Reise gemacht habe, hat sie nachher eine Realität eingestellt. Und zwar muss man wissen, um dieses Kloster, wo ich da war, da gab es einen Gebetskreis und irgendwie haben wir da gebetet und im Heiligen Geist kam in mir auch immer stärker die Erkenntnis raus, verkündet allen Völkern, allen Nationen meine Botschaft, steht in der Bibel. Und es gibt Menschen, die nicht erreicht sind mit seinem Evangelium. Und es kam dann immer mehr die Erkenntnis heraus, der Herr will, dass wir als Christen in Deutschland den Menschen, den Muslimen, auch den Migranten, die nach Deutschland kommen, von ihm erzählen und seine Botschaft diesen Menschen bringen. So, jetzt war aber da eine Gruppe auch von Leuten, die haben das auch mitgespürt, mitgetragen, miterkannt. Wir wussten aber nicht, ja, wie sollst du das denn machen? Also ich hatte keinen Plan. Ich spreche die Sprache nicht. Ich wusste nicht, wie das gehen soll. Das war also alles offen. Und dann kam dieses Gebet, dann kam die Reise nach Teheran. Und wegen dieser Reise habe ich durch eine wunderbare Fügung und Gottes Handeln nachher eine Frau kennengelernt. Nur weil ich da war. Da war ein Taxifahrer und dieser Taxifahrer in Teheran hat mich zum Basar gefahren und der hat mir plötzlich erzählt, wo, in welchem Stadtteil gerade Menschen Christus annehmen und in ihr Herz aufnehmen. Und nur wegen dieser Information von dem Taxifahrer kam es dazu, dass über das Gebetshaus Augsburg ein Mann zu mir kam und gesagt hat, ruf diese Telefonnummer an. Und diese Telefonnummer, es war eine Frau, ich durfte sie kennenlernen. Und diese Frau leitet mit mir zusammen heute Elia 21 und sie hatte eine Information und die Information war nämlich folgende. Die hatte Flüchtlinge auf dem Herz und ist in ein Flüchtlingsheim, wollte ihnen helfen und so. Und da hat die Afghanen kennengelernt und diese Afghanen haben mir irgendwann Handyvideos gezeigt und auf dem Handyvideos sind so Massen an Menschen in Griechenland zu sehen, die sich im Meer taufen lassen. Und die stellt die Frage diesen Afghanen, sag mal, warum machen die das? Also wie kommt's denn da dazu überhaupt? Und dann sagt dieses Ehepaar, die zeigen da den Jesusfilm in Griechenland und das öffnet die Menschen für Gott. Und dann hat diese Frau damals gesagt, ja, was in Griechenland funktioniert, das funktioniert hier auch, weil selber Gott, selbe Leute und ich bestelle mir jetzt den Film und leg da los. Und als ich davon gehört habe, und die hat dann das erste Mal das auch gezeigt, hat da krasse Wunder erlebt, auch wie die Menschen offen sind für diese Botschaft, fast schon sehnsüchtig. Und als ich das gehört habe, wusste ich, jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Ja, zum einen haben wir uns gefühlt als Leute, die wussten, was der Auftrag ist, aber nicht wussten, wie es geht. Also wie die Fischer, die wissen, sie sollen fischen gehen, aber wir haben das Fischernetz nicht. Und da ist diese Person, die hat das Fischernetz, aber die hat die Fischer nicht. Und es kam dadurch zusammen. Im Grunde kann man sagen, es kam deshalb zusammen, weil ich diesen Auftrag von Jesus, flieg nach Teheran, ernst genommen habe und es gemacht habe. Und dann war es plötzlich klar. Also da gab es einen Auftrag, erreicht die Menschen mit meiner Liebe und mit meiner Botschaft. Und da gab es plötzlich einen Weg und ein Team. Und dann war das der Gründungsmoment.
Mhm. Du hast von diesem Jesus-Film erzählt. Ist es ein spezieller oder welchen Film meinst du?
Also Leute, wenn ihr den schaut, also ich kann euch nur ermutigen, schaut euch den mal an. Der ist sowas von ohne Gimmicks und ohne Special Effects. Ja, also das ist blanke Lukas-Evangelium-Verfilmung. Nicht besonders aufwendig und nicht mit irgendwelchen Effekten, sondern einfach das Lukas-Evangelium verfilmt, so wie es ist. Die hatten 1979 in Amerika die Vision, das Evangelium, einen Film zu machen über das Evangelium und den in allen Sprachen der Welt verfügbar zu machen, so dass jeder sagen kann, oh, ich spreche Dari oder Farsi oder was auch immer oder Arabisch und ich gucke mir das jetzt an in Arabisch. Das hörst du dann praktisch Gottes Wort in deiner Muttersprache. Das hatten die als Vision, weil sie sagen, da kann dann wirklich der Herr ins Herz reinsprechen. Und das macht den Film besonders, also die verfügbaren Sprachen. Und das war das Fischernetz, weil das hat uns erlaubt, den Menschen, ohne ihre Sprache zu sprechen, ihnen eigentlich das Evangelium zu bringen und sie in Kontakt zu bringen mit, hey, schau, das ist die Botschaft, die wir im Herz tragen, als Einladung. Und es wurde halt und wird bis heute tierisch massiv in Anspruch genommen. Also das ist unglaublich, wie viele Menschen da offen dafür sind und da auch unserer Einladung folgen.
Wie lernen denn euch Leute kennen, ja, eure Initiative, beziehungsweise wie werden Muslime auch auf euch aufmerksam?
Also aufmerksam werden sie dadurch, dass wir hingehen und sie einladen. Also es ist heute so, dass wir Veranstaltungen machen mit Partnergemeinden, die sagen, hey, wir haben von euch gehört, wir haben das auf dem Herz, das ist ja Jesu Auftrag. Also geht hinaus und verkündet allen Völkern, alle Nationen, das heißt allen, nicht nur denen oder nur denen, sondern allen, meine Botschaft und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist zunächst der Auftrag, der steht ja einfach im Evangelium. Wir nehmen den ernst und wir gehen auf die Menschen zu und laden sie ein und wir machen das immer mit Partnergemeinden, die haben von uns gehört, die haben diesen Auftrag auch im Herz. Dann bereiten wir so eine Veranstaltung vor, die dauert immer 2 Tage. Und einen Tag am Freitag nehmen wir diese Gemeinde mit oder die mitmachen, ja, und gehen in Flüchtlingsheime oder in Communities oder in irgendwo in Stadtteile oder so, wo wir wissen, das sind einfach auch Muslime und sprechen sie an und laden sie ein und sagen, hey, wir sind Nachfolger von Jesus Christus, wir würden gern echt Zeit mit dir verbringen, wir haben einen Tag für dich organisiert, da wollen wir auch essen, trinken, dich kennenlernen, auch was du auf dem Herz trägst. Aber uns auch vorstellen, die kommen hier nach Deutschland, Europa, sehen viele Kirchen, viele Kreuze, sehen unsere Prägung auch, unsere kulturelle Prägung. Und wir sagen ihnen, hey, wir würden euch das gern auch mal vorstellen. Fühl dich eingeladen. Wenn du da Freude dran hast, dann komm. Und das machen wir immer so am Tag vorher und dann am Folgetag. Da holen wir die Leute ab, sagen ihnen, wo steht ein Bus, da kommen wir mit dem Bus, holen sie ab, fahren in die Gemeinde und haben dann genau so einen Tag. Und der Tag beginnt halt mit Zeit zusammen, mit einem gemeinsamen Essen, das wir vorbereitet haben, mit unseren Missionaren, die in unserem Team sind, mit der Gemeinde. Und dann sprechen wir und haben einfach Zeit miteinander. Und dann laden wir sie aber auch ein, wenn du unsere Botschaft, wenn du mal wissen willst, was wir im Herz tragen, dann bist du eingeladen, diesen Film zu schauen. Dann haben wir so 2, 3 Räume, schauen wir, was für Sprachen die sprechen und dann zeigen wir diesen Film. Und danach haben wir auch Menschen, die auch Zeugnis geben, die sagen, schaut, ich komme aus eurem Land oder ich komme aus diesem Kulturkreis auch. Ich bin eigentlich einer von euch und ich habe Jesus gefunden und das ist das, was in meinem Leben passiert ist. Und dann geben wir ihnen die Möglichkeit, auch eine Bibel mitzunehmen oder wieder zu kommen, wenn sie in die Gemeinde wieder, wenn sie Kontakt suchen. Das sagen wir dann alles an. Und so schaut eigentlich so eine Veranstaltung aus. Also wir gehen aktiv auf sie zu und laden sie ein.
Und wie ist dann die Reaktion? Lassen sich viele ansprechen oder?
Also die Reaktion ist phänomenal. Wir leben in einer besonderen Zeit. Und diese Zeit ist geprägt dadurch, dass diese Menschen in einem hohen Maße im Herzen vorbereitet sind, will ich mal fast schon sagen, für unsere Einladung. Das merken wir, also der erste Einsatz war schon so, dass man zunächst gedacht hat, man holt da ein paar Leute ab. Da waren dann so viele, dass man mit dem Reisebus kommen musste und der Busfahrer sich geweigert hat zu fahren, weil so viele sich schon am Bus vorne am Lenkrad gedrängt haben. Und da war der Frau, mit der ich das leite, der war schon klar, dass hier Gott ist hier am Werk. Also das können wir ja gar nicht machen. Ne, diese Freude und Offenheit. Und da war es klar, dass das Gottes Plan ist. Und also die Resonanz ist groß und diese Menschen, es ist spannend zu erkennen, was für Wunder dann passieren. Also die Offenheit, dieser Hunger nach einem lebendigen Gott, dieser Hunger nach Beziehung zu ihm, dieser Hunger nach einer Botschaft von Freude und Frieden und Hoffnung. Und das bringen sie alle mit und da sind die Herzen wie vorbereitet und das dürfen wir einfach annehmen. Das ist einfach die Stunde der Zeit.
Das klingt so, ja, die ganze Sendung, glaube ich, nach einem richtig straighten Weg sozusagen, der von Gott geführt wurde. Aber es gab auch in deinem Leben schwierige Momente, schwierige Situationen. Ein entscheidendes Ereignis war auch, ja, das Scheitern deiner Ehe. Was hat dir denn in diesen schweren Momenten auch geholfen, die du erlebt hast?
Also ich glaube, das ist eine super persönliche Frage, eine individuelle Frage, weil letztendlich geht es darum zu sagen, Herr, was ist dein Wille in meinem Leben? Und wo bist du da drin, auch in meinen ganzen Fehlern, in allem Falschmachen? Ich komme ja aus einer Welt des Perfektionismus. Also man versucht immer alles perfekt zu machen und gut. Fehler haben halt in dem Umfeld, aus dem ich herkomme, schnell harte Konsequenzen. Also ich bin perfektionistisch geprägt und ich habe zunächst am Anfang meiner Zeit, meiner Reise mit Jesus gedacht, ich muss jetzt das alles mit reinbringen und das also diesen Perfektionismus in mein Christsein reinheben und habe dann festgestellt, das ist so gar nicht, was er mir sagt, sondern er sagt zu mir, Andreas, das kannst du daheim lassen. Ich brauche nicht deinen Perfektionismus, sondern ich brauche dein Herz. Und das, was er tut, ist so und so viel größer wie das, was wir selber tun können. Und darin zu vertrauen und zu sagen, Herr, ich bring mal meine 5 Brote und 2 Fische, weil du weißt, wer ich bin, du hast mich geschaffen, du weißt auch, was ich kann und du weißt auch, was ich nicht kann. Und da dann in der Erkenntnis zu kommen, dass ich sage, ich weiß, dass ich auch sündhaft bin, dass ich auch Sünde in meinem Leben habe. Ich weiß auch, dass ich nicht alles gut mache, aber ich darf bei jedem Fall aufstehen. Und ich darf jeden Tag neu mein Herz dir geben und jeden Tag neu dir sagen, Herr, hilf mir, ich lasse mich in deine Arme fallen. Dann kommt auch Heilung und dann kommt auch ein Sein dürfen, wie man ist. Und das hat mich dann weggebracht vor dieser Selbstzerfleischung des Ich hab's nicht richtig gemacht. Und dann kam eigentlich auch ein Weg der Gnade, wo ich feststellen durfte, Gott hat für mich einen Plan, auch mit all meinen Fehlern. Und der ist aber in sich gut. Und da ist Gnade drin, dass ich das überhaupt erleben darf. Also er hat ja diesen Plan und den offenbart er. Das passiert ja. Ich darf das annehmen und ich darf immer wieder danach streben, nach dem Guten, auch in der Gewissheit, ich mach's nicht immer gut, aber dann stehe ich auf. Und dann gehe ich wieder auf ihn zu und gebe ihm wieder mein Herz und sage, Herr, mach's Beste draus. Und das ist was mich hat leben lassen in der Situation, auch dass Gott für mich weiter einen Plan hat von Gnade, Liebe, auch Heilung. Und dann hat sich auch in diesem privaten Bereich für mich mit Familie und Kindern eine Realität offenbart, wo ich gemerkt habe, da ist er drin, das segt, er hat mich da gesegnet. Ich darf heute Vater zweier wundervoller Kinder sein. Das ist ein Geschenk des Himmels.
Das finde ich einen wunderbaren Schlusspunkt für heute. Erst einmal hier in der Sendung Abend der Jugend bei Radio Horeb. Danke, Andreas, dass du extra vorbeigekommen bist und Gottes Segen für deinen weiteren Weg, für deine weitere Arbeit.
Genau, ich danke euch, dass ich da sein durfte und sucht ihn und ihr werdet ihn finden.
Danke an Andreas, das war ja sein Zeugnis hier beim Abend der Jugend. Er hat über sein Leben gesprochen und wer mehr auch über die Initiative Elia 21 erfahren möchte, kann gerne auf die Internetseite gehen unter www.elia21.org. Elia schreibt man dann mit E-L-I-J-A-H. Das ist die Internetseite, da findet ihr dann mehr Infos. Jetzt ein Cut an dieser Stelle. Wir befinden uns gerade in der Osterzeit und 6 Wochen nach Ostern feiern wir das Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes. Und beim Abend der Jugend wollen wir auch euch einen Impuls für dieses Fest geben. Und den Impuls vom Diakon Martin Bader, den hört ihr gleich heute über die Gabe des Rates. Chris Tomlin mit dem Titel How Great is Our God hier beim Abend der Jugend. Ihr hört Radio Horeb und wir blicken jetzt einmal auf Pfingsten, das Fest, was 6 Wochen nach Ostern stattfindet. Und wir blicken auch auf die Gaben des Heiligen Geistes. Das sind ja Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und Martin Bader spricht heute bei seinem Impuls über die Gabe des Rates. Martin ist ständiger Diakon und langjähriger Referent hier bei Radio Horeb und Mitglied der Gemeinschaft Totus Tuus.
Manchmal ist guter Rat wirklich teuer. Auch so ein Satz, den ihr sicherlich schon mal gehört habt. Wo findet man Rat, wenn man wirklich Rat braucht? Gute Ratgeber, die sind selten geworden in dieser Zeit. Es gibt viele, ich sage jetzt mal Lautsprecher, die uns in irgendeine Richtung vielleicht auch schubsen wollen in der heutigen Zeit. Viele, die ihr Wort schnell machen in den sozialen Medien, auf YouTube, die Influencer, wie sie heißen, die uns in irgendeine Richtung auch vielleicht auch schubsen wollen, bewusst oder unbewusst, denen es darum geht, dass sie möglichst viele Klicks bekommen mit dem, was sie da tun und was sie zum Besten geben. Aber der wirkliche gute Rat, den findet man nicht unbedingt dort, wo die meisten Klicks sind. Und den findet man auch nicht unbedingt dort, wo die lautesten Menschen ihre Meinung kundtun. Oder die, die am besten reden können oder am gescheitesten daher reden können. Nein, da, wo ein guter Rat zu finden ist, da ist oft die Stille. Da ist oft das Schweigen. Da ist oft das vielleicht Mitgehen oder Mitleiden. Das Zuhören. Wenn man solchen Menschen begegnet oder in solche Kontexte hineingeführt wird, dann kann es durchaus sein, dass uns da durch die Kraft des Heiligen Geistes auch etwas geschenkt wird, was uns auch wirklich einen Weg weisen kann, einen nächsten Schritt zeigen kann. Da kann ein Rat wirklich ein großes Geschenk sein. Die Mutter Gottes wird unter anderem auch verehrt als Mutter vom guten Rat. Und sie wird nicht deshalb so verehrt, weil sie eine tolle Ratgeberin ist, weil sie uns zutextet mit ihren Ideen und Vorstellungen, sondern sie ist die Mutter vom guten Rat. Und dieser gute Rat, der hat wieder einen Namen, das ist eine Person. Und ihr wisst es sicherlich auch, wen ich meine, es ist Jesus Christus selbst. Es ist Gott selbst, der Ratgeber sein will, der uns durch seinen Geist beraten will, der unser Berater sein will. Aber dazu müssen wir, das haben wir auch in den letzten Folgen schon gehört, auch dieses hörende Herz haben. Offen sein für diesen Rat, der uns da vielleicht angeboten wird, der uns gegeben wird. Und da diesen Rat finden wir eben bei Menschen, von denen wir wissen, dass sie betende Menschen sind. Diesen Rat finden wir dort bei Menschen, die auch ehrlich sein können und sagen können, ich weiß da selbst keine Antwort drauf. Ich habe nicht diese eine Lösung für dich, aber ich kann dir anbieten, für dich zu beten. Ich kann dir anbieten, das in Worte zu fassen in deiner Lebenssituation, in der du jetzt steckst, das in Worte zu fassen, was du vielleicht jetzt nicht formulieren kannst, weil du innerlich so betroffen bist, weil du innerlich so verletzt bist, weil du so traurig und vielleicht auch trauernd bist. Das kann ich für dich tun. Ich kann stellvertretend für dich beten oder ich kann Gott bitten, dass er vielleicht mir auch ein Wort gibt, das dich vielleicht aufbaut und tröstet. Und ich mache jetzt in meiner Zeit so als Seelsorger, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass ganz unvermittelt jemand zu mir sagt, dieses Wort, was Sie da gesagt haben oder diese Geste, die Sie mir dort gezeigt haben, die hat mich auferbaut. Die hat mich getröstet. Ich habe einmal erlebt, eine Zeit lang einen Mann kennengelernt, der schwer krank war und über jeden Sonntag in den Gottesdienst gekommen ist. Und immer, wenn ich nach dem Gottesdienst mit dem Nestinen und dem Priester wieder in die Sakristei verschwunden bin, bin ich an ihm vorbeigekommen und habe ihm ja eigentlich unbewusst einfach von Herzen immer auf die Schulter geklopft. Und habe ihn so ein bisschen gestreichelt. Und als dieser Mann dann zum Sterben kam, hat er mich gerufen und hat mir dann gesagt, dass ihm diese Geste so viel Kraft gegeben hätte jede Woche, dass er ja alles in Bewegung gesetzt hat, um auch in die Messe zu kommen, auch wenn er körperlich eigentlich schon an Grenzen gestoßen ist. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und ich habe mich eigentlich schon fast geschämt, weil ich das so unbewusst oft getan habe, aber hier konnte wirklich der Heilige Geist wirken, weil er mir von Herzen leid tat und ich ihm auch diese Geste ja als Auferbauung einfach geben wollte. Kein Wort gesprochen und doch konnte hier der Geist des Rates diesem Menschen einen Impuls ins Herz legen, der ihn sozusagen befähigt hat, auch die Nähe Gottes zu suchen. Vielleicht so ein kleines Beispiel, wie dieser Geist des Rates wirkt und wie wir diesen Geist an uns vielleicht erfahren können, aber auch weiterschenken können. Der betende Mensch, er ist jemand, der auch diesen Geist des Rates empfangen kann und auch weitergeben kann und der auch dementsprechend einen Rat so annehmen kann, dass er ihn wirklich auch auferbauen kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, nehmen wir diesen Gedanken vielleicht auch einmal mit in die nächste Zeit.
Danke an Martin Bader für diesen Impuls zu Pfingsten. Er ist ständiger Diakon in der Gemeinschaft Totus Tuus. Und damit neigt sich auch die Sendung für heute dem Ende zu. Ich darf mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Einen guten und gesegneten Abend euch. Im Studio war Johannes Wieczorek.